Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Vielen Dank. Liebe Freunde der Eidlingen, der Eidlinger Schwestern, liebe Schwestern und Brüder, toll, wie dieser Text hier auch inszeniert worden ist, mit Bild, mit Lesung, das finde ich alles ganz großartig. Und das ist ja ein alter Text, zugegebenermaßen ein nicht so sehr bekannter Text. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch, den schon sehr oft gelesen hat. Man hat ja so Geschichten aus dem Neuen Testament auswendig drauf, möglicherweise. Den haben wir jetzt nicht so sehr auf der Tagesagenda. Aber es ist, und das haben wir alle gemerkt, ein hochaktueller Text, mit dem wir es heute zu tun haben. Wir haben mit dem Zeugnis hier, mit dem Zeugnis einer Krisensituation zu tun, konkreter Krisensituation eines Volkes, der Krisensituation einer ganzen Nation. Und es fällt uns allen leider nicht sehr schwer, viele Bezüge zu unserer Gegenwart in diesen Zeilen hier zu entdecken. Wir erleben unsere Gegenwart als eine krisengeschüttelte Zeit. Ich muss die ganzen politischen, gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen und leider auch die militärischen Krisen der Gegenwart gar nicht mehr aufzählen. Wir kommen vom Jahresende her, da gibt es dann in den Medien immer diese Jahresrückblicke. Und es waren ja im Ende vergangenen Jahres eine Krisenschau, die man da bekommen hat. Es geht in diesem Text aber auch nicht nur um eine politische Krise, sondern auch um die Krise der Gemeinde Israel, das Bundesvolk Gottes, das Bundesvolk des Alten Testaments. Aus dem lernen wir ja auch immer etwas für den Weg der Gemeinde aller Zeiten, auch für den Weg der Gemeinde des Neuen Bundes. Für unseren Weg lernen wir etwas. Wenn auch unter heilsgeschichtlich neuen Vorzeichen, ist das derselbe Weg, den wir als Gemeinde auch gehen. Und so hat die Gemeinde aller Zeiten aus diesen Geschichten des Alten Testaments etwas über ihren eigenen Weg gelernt. Und auch hier fällt das in unseren Tagen leider nicht schwer, die Bezüge herzustellen. Gemeinde unter Druck, Gemeinde in der Krise. Es gibt aber auch noch eine dritte Ebene. Aus dem Weg Israels des Alten Bundes haben Christen aller Zeiten immer wieder etwas für den Weg ihres persönlichen Lebens gelernt. Die Bedrohungen und die Herausforderungen unseres Lebens, die können wir immer wieder im Licht dieser Texte verstehen und begreifen. Ich erinnere mich noch an einen Moment, der ist schon 30 Jahre her. Vor 30 Jahren erkrankte mein bester Freund, mit dem ich seit dem dritten Lebensjahr engstens befreundet bin. Vor 30 Jahren erkrankte er an Krebs. Puff, eine Schreckensbotschaft. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, wo er lag. Wir haben geredet, wir haben gebetet und dann habe ich Psalm 27 gelesen. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, dann vertraue ich auf ihn. So verlasse ich mich auf ihn. Und da geht es ja zunächst mal auch um die Bedrohung eines Volkes, um die Bedrohung Israels. Ein Einzelner wird selten mit Krieg bedroht, aber schon in diesem Psalm wird dieses Bild eines Krieges gegen ein Volk auf einen einzelnen Menschen übertragen. Und das tun wir ja auch, wenn wir die Bibel lesen, dass wir die Worte, die an ein ganzes Volk gerichtet sind, in einer Situation der eigenen Krise auf uns übertragen. Das tun Christen aller Zeiten immer wieder und ich bin mir sicher, viele von Ihnen, von euch tun das bis auf diesen Tag auch. Und auch in diesem 32. Kapitel aus dem 2. Chronikbuch, da droht wieder Krieg. Krieg gegen Juda, Krieg gegen Jerusalem, Krieg gegen König Hiskia und in diesen Kriegen, da steht ja alles auf dem Spiel. Da geht es ja nicht nur um Gehaltskürzungen, da geht es nicht nur um Steuererhöhungen, da geht es nicht nur um die Frage, ob wir auch nächstes Jahr noch unseren Urlaub leisten können, sondern da geht es um die Existenz. Da geht es um heilvolles Leben, da geht es um Freiheit, da geht es möglicherweise auch um Leben und Tod. Und das ist in diesem Kapitel jetzt aber sehr bemerkenswert, worauf dieser Chronist, also der Autor dieses Kapitels, sein Augenmerk legt. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt interessanterweise nicht auf der wunderbaren Rettung Israels am Ende dieser Geschichte. Vielleicht ist es Ihnen, euch beim Lesen ja aufgefallen. Da wird am Ende in Vers 21 nur ganz kurz erzählt, ja, da kommt ein Engel des Herrn und der schlägt diese Assyrer und zack, die sind alle dann fix und foxy und der Sanherib, der muss wieder heim und dann wird er dort in seinem Tempel von den eigenen Söhnen erschlagen. Wow. Sehr kurz, sehr knapp. Ich würde ja ehrlich gesagt gern mehr erfahren. Ein bisschen ausführlicher hätte es schon sein dürfen. Ein paar Details über diese überraschende Wendung hätten mich schon noch interessiert. Beim Königebuch, da erfährt man sogar, es waren 185.000, die dann tot da im Lager lagen. Wow, aber wodurch, wieso, eine solche, eine Corona, Antik oder was auch immer, ich weiß es nicht. Man erfährt es nicht. Der Schwerpunkt dieser Verse liegt auf was anderem. Wie geht Hiskia, wie gehen die Menschen in Jerusalem und Juda mit dieser Krise um und was können wir, die Leser dieser Geschichte, für den Umgang mit einer Krise lernen? Nicht, wie geht das Ding aus, sondern was lernen wir im Umgang mit einer Krise? Und ich habe fast wie immer auch heute drei Punkte mitgebracht. Das erste, der Glaube tut auch das Vernünftige. Der Glaube tut auch das Vernünftige. Könnte man mit dem mittleren Bild hier in Verbindung bringen. Was Hiskia und die Jerusalem hier tun, ist zunächst mal was völlig Normales, etwas völlig Rationales. Am Anfang steht, man glaubt es kaum, eine Sitzung. Sitzungen sind ja für Christen sowas wie eine moderne Form der Christenverfolgung. Frau Kurz, was soll eine Politikerin da sagen, gell, wo ein ganzes Leben aus Sitzungen besteht? Aber der hält erst mal eine Sitzung. Als Hiskia sah, dass Sanherib heranzog zum Kampf gegen Jerusalem, beriet er sich mit den Obersten und Kriegshelden. Der macht eine Sitzung. Das ist das, was jedes Kabinett eines Landes, was jeder Oberkirchenrat, was jede Gemeindeleitung, was jede Werksleitung, was jeder vernünftige Mensch tut. Wenn eine Krise droht, man setzt sich zusammen, überlegt, was tun wir jetzt? Und dann werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Man sichert die Wasserquellen, die Wasserleitungen, weil diese Wasserleitungen buchstäblich die Lebensadern einer antiken Stadt in einer Zeit der Belagerung sind. Die Stadtmauer wird ausgebessert, eine weitere Stadtmauer wird gebaut. Es werden Waffen und Schilde hergestellt. Es wird alles getan, um sich wehr- und verteidigungsfähig zu machen. Das ist alles vernünftig und hat alles nichts mit Unglauben zu tun. Es ist kein Misstrauensvotum gegen Gott, wenn man das Vernünftige, wenn man das Sachgemäße tut. Es ist richtig, wenn man in dieser Lage und in dieser Situation das tut, was nach bestem menschlichen Wissen und Gewissen das Angemessene ist in dieser Situation. Was ich sagen will, die Vernunft ist eine Gabe Gottes. Die ist nicht das Gegenteil des Glaubens, sondern sie ist ein Instrument des Glaubens. Für den ziemlich genau vor einem Jahr verstorbenen Papst Benedikt XVI. Alias Josef Ratzinger war genau dieser Punkt von ganz entscheidender Bedeutung. Nicht vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider, hat er immer wieder gesagt und geschrieben. Nicht vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider. Das Johannesevangelium beginnt ja mit diesen berühmten Worten: Im Anfang war das Wort. Und da steht im griechischen Text bekanntermaßen dieses Wort Logos. Und dieses Wort kann man mit Wort übersetzen, so wie es in fast allen Bibeln auch getan wird, aber man kann Logos auch mit Vernunft übersetzen. Gott handelt mit Logos. Logos ist Vernunft und Wort zugleich. Und wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, dass der Glaube auch etwas ist, das größer und höher ist als unsere menschliche Vernunft. Aber Glaube ist nicht unvernünftig. Das will ich festhalten. Es gab in der Geschichte der Kirche und auch in der Geschichte des Pietismus immer wieder Bewegungen und Entgleisungen, wo man meinte, auf die Vernunft verzichten zu können, ja sogar verzichten zu müssen und alles auf eine bestimmte Form des Glaubens zu setzen, der als Gegenbegriff zur Vernunft verstanden wurde. Da wurden dann keine Ärzte mehr konsultiert, da starben Kinder und Kranke, weil man Medikamente verteufelt hat. Da wurde die Wissenschaft dämonisiert und der Intellekt und der Verstand als Feind der Frömmigkeit diskriminiert. Ich kann nachvollziehen, dass man angesichts vieler Exzesse einer von Gott losgelösten Vernunft und einer Wissenschaft, die Gott ignoriert, zu solchen Urteilen kommen kann. Aber ich bin dankbar, dass wir das überwunden haben. Als Rektor einer Hochschule habe ich zwei zentrale Aufgaben. Zwei. Ich muss eine glaubenskritische Wissenschaft daran erinnern, dass sie selbstkritischer gegenüber ihrer eigenen Kritik sein muss. Und ich muss andererseits eine vernunftkritische Gemeinde daran erinnern, dass die Vernunft eine Gabe Gottes ist. Und es ist nicht nur eine Option, sie zu benutzen, sondern eine Pflicht. Ich musste das im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren. Manche erinnern sich vielleicht, ich stand letztes Jahr schon im Programmheft und war dann nicht da. Danke an Hans-Joachim Eckstein, dass er eingesprungen ist. Vor Weihnachten letztes Jahr hatte ich einen Herzinfarkt erlitten und dieser Herzinfarkt war letztlich auch das Ergebnis eines unvernünftigen Lebensstils. Zu wenig Bewegung, zu ungesundes Essen, zu viel Stress. Ich war dann einige Wochen in einer Kur und habe dort sehr vernünftige Ratschläge bekommen. Mehr Bewegung, gesündere Ernährung, weniger Stress. Heute darf ich mit einem Jahr Verspätung hier wieder predigen. Vielen Dank, dass Sie mir die Treue gehalten haben, liebe Eidlinger Schwestern. Ich bin heute weniger, 15 Kilo genau. 15 Kilo weniger stehe ich heute da. Ich gehe täglich, ja, vielen Dank. Letztes Jahr war ich noch rund und schön, heute bin ich wie ein Hungerhaken hier, aber ich versuche täglich 30 Minuten zügig zu gehen, 3 Kilometer, und am Stress, gut, da arbeite ich noch. Ich tue das alles im Wissen, dass Gott mir mein Leben auch mit 15 Kilo mehr erhalten könnte. Und ich tue das auch im Wissen, dass er mich morgen mit 15 Kilo weniger zu sich rufen kann. Gott ist souverän. Sein Wille und seine Wege sind nicht von unserer Vernunft abhängig. Aber um nochmal an Papst Benedikt den 16. zu erinnern, ein vernünftiges Handeln entspricht dem Wesen Gottes. Und das gilt nicht nur für unser Leben, das gilt auch für unsere Gemeinden und Kirchen und das gilt nicht zuletzt für die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Vernunft ist gut. Das Zweite: Der Glaubende prüft die Botschaften. Der Glaubende prüft die Botschaften. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht interessanterweise nicht ein Krieg mit Waffen, sondern ein Krieg mit Worten. Zum Krieg mit Waffen kommt es hier ja erfreulicherweise gar nicht, aber bemerkenswert ist dieser Krieg mit Worten, der hier geführt wird. Das ist der eigentliche Kern dieser Geschichte. Welchen Worten, welchen Botschaften glauben wir, schenken wir unser Vertrauen? Der assyrische König Sanherib, der schickt seine Generäle, um vor dem Krieg mit Waffen einen Krieg mit Worten zu führen, einen sogenannten Propagandafeldzug zu starten. Und dieser Propagandafeldzug hat ein Ziel. Er soll das Vertrauen der Jerusalemer untergraben. Und zwar das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in ihren König Hiskia. Und dieser Propagandafeldzug benutzt dabei zwei Argumente, nämlich die Geschichte und die Statistik. Die Generäle erklären, Freunde, bisher war es immer so, dass wir Assyrer gewonnen haben. Guckt euch das mal an. Ja, wisst ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben, allen Völkern in den Ländern, haben die Götter der Völker in den Ländern ihr Land retten können aus meiner Hand? Ja? Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit dem Bann geschlagen haben, dass ein Volk hätte erretten können aus meiner Hand, dass euer Gott euch aus meiner Hand sollte erretten können? Das ist eine historische Argumentation. Sanherib lässt erklären, Freunde, historisch war es immer so, dass wir gewonnen haben. Ihr habt null Chance. Aus diesem historischen Argument entwickelt er dann ein statistisches Argument. Denn wenn kein Gott eines Volkes und Königreichs sein Volk aus meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird auch euer Gott euch nicht retten können aus meiner Hand. Statistisch betrachtet, so könnte man die Botschaft übersetzen, liegen eure Siegchancen bei exakt 0%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, ist exakt 0. Geschichte und Statistik. Jetzt ist es so, dass es schon klug ist, sich mit Geschichte und Statistiken zu beschäftigen, weil man aus beidem tatsächlich viel lernen kann. Aber wie schon Winston Churchill einmal gesagt hat, man sollte nur den Statistiken glauben, die man selber gefälscht hat. Und rein historisch betrachtet hat die Siegesserie jeder Weltmacht irgendwann einmal ein Ende gefunden. Und rein historisch betrachtet ist auch jedes Weltreich irgendwann mal zu einem Ende gekommen. Wenn Geschichte und Statistik zum Teil der Propaganda werden, muss man immer ganz genau hinhören. Was ist der Zweck, zu dem sie eingesetzt werden? Wichtiger als die Argumente ist immer der Zweck der Propaganda. Der besteht in dieser Geschichte darin, das Vertrauen zu untergraben. Das Vertrauen in den König und das Vertrauen in Gott. Und an diesem Punkt stehen wir bei sehr, sehr aktuellen Vorgängen. Wir erleben in unserer Gegenwart einen enormen Verlust an Gottvertrauen. Für immer mehr Menschen hat nicht nur die Mitgliedschaft in einer Kirche, sondern auch der Glaube an Gott selbst seine Plausibilität verloren. Während es noch vor 500 Jahren in Europa völlig unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, ist es für immer mehr Menschen heute unmöglich, an Gott zu glauben. Was will ich damit sagen mit diesem Vergleich? Wie viele oder wie wenige Menschen an Gott glauben, sagt über die Existenz und die Wirklichkeit Gottes, sagt über seine Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit überhaupt gar nichts aus. Aber sie sagt etwas über uns Menschen aus. Was wir glauben oder nicht glauben können, liegt nicht daran, ob es Gott gibt oder nicht, sondern nur daran, ob wir es gelernt oder verlernt haben, auf sein Wort zu hören und sein Wirken mit den Augen des Glaubens zu sehen. Deshalb kommt es darauf an, dass wir in dem großen Strom der Propaganda, die uns den Glauben schwächen will, auf die Stimme hören, die uns den Glauben stärkt. Es kommt darauf an, wieder einen Blick für sein Wirken zu bekommen. Ob wir glauben oder zweifeln, hängt vor allem von den Botschaften ab, an denen wir unser Ohr leihen. Ob wir glauben oder zweifeln, hängt vor allem von den Botschaften ab, denen wir unser Ohr leihen. Worauf höre ich? Was lasse ich an mich ran? Und was macht mich stark und was macht mich schwach? In dieser Geschichte hier kommt die entscheidende Botschaft von König Hiskia. Es gab in der Geschichte der Könige Israels und Judas nicht so viele Könige, die von der Bibel ein gutes Zeugnis bekommen, aber Hiskia gehört dazu. Und da kommen diese berühmten Worte, die wir vorher mehrfach gelesen haben: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur und seinem Heer. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, aber mit uns ist Gott der Herr, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und dann heißt es am Ende großartig, und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Und weil Hiskia ein geistlicher König, ein geistlicher Leiter war, zielt die feindliche Propaganda jetzt auf seine Glaubwürdigkeit. Sanherib und seine Generäle, die versuchen, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören und das Vertrauen des Volkes in seinen König zu schwächen. Die Schwächung der Führungskräfte ist in allen Kriegen ein ganz entscheidendes Kriegsziel. Nun sind wir heute kritische Menschen. Wir sind gewohnt, unsere Führungskräfte kritisch wahrzunehmen. Das ist auch richtig und wichtig. Macht braucht immer einen kritischen Blick. Macht muss immer überwacht werden, damit sie nicht korrumpiert. Aber wir sollten uns auch im Klaren darüber sein, dass wir alle auf den unterschiedlichsten Ebenen unseres Lebens Führungskräfte brauchen. Dass wir Menschen brauchen, die führen wollen und die führen können. Danke, Frau Kurz, dass Sie das tun als Politikerin. Danke, dass Sie sich diese Aufgabe stellen. Und danke an alle, die das auch tun in unserer Gesellschaft. Wir leben von Führungskräften. Wir haben gegenwärtig nicht nur einen Mangel an Fachkräften, das wissen wir mittlerweile alle, sondern wir haben auch einen eklatanten Mangel an Führungskräften. Das heißt, an Menschen, die Führung übernehmen können und die Führung übernehmen wollen. Da könnte man jetzt viel dazu sagen. Aber ein Punkt ist, dass es zu einem Sport geworden ist, Führungskräfte zu demontieren, anstatt sie zu motivieren. Ende vergangenen Jahres wurde die Ratsvorsitzende der EKD, Präses Annette Kurschus, buchstäblich demontiert. Ich habe mich mit diesem Vorgang einigermaßen intensiv beschäftigt und frage mich nach wie vor, was hat diese Frau eigentlich für einen Fehler gemacht? Was hat sie eigentlich falsch gemacht? Ich muss dazu sagen, ich kenne sie nicht persönlich. Ich bin auch nicht mit allem einig, was sie vertreten hat. Ich kenne auch die Umstände nicht näher, in denen sie etwas falsch gemacht haben soll. Aber der eigentümliche Eindruck bleibt, dass sie gehen musste, obwohl sie gar keinen wirklichen Fehler gemacht hat. Mein Eindruck bleibt, dass man Menschen heute, die Verantwortung übernehmen, sehr schnell zum Abschuss freigibt. So als ob man beliebig viele andere hätte, die führen können. Am Stuhl von Führungskräften zu sägen, ist heute zum Volkssport geworden. Wir brauchen uns bei solchen Vorgängen nicht zu wundern, wenn es immer weniger Menschen gibt, auch immer weniger jüngere Menschen, die noch Mut und Freude haben, sich einer Führungsaufgabe zu stellen. Dass wir eine dramatische Krise bei der Zahl von Theologiestudenten haben und auf einen immensen Pfarrer- und Pastorenmangel zugehen, hat viele Gründe. Aber einer ist eben auch die Art und Weise, wie wir heute mit Führungskräften umgehen. Dass wir heute keine Schulrektorinnen und Rektoren mehr finden, hat auch damit zu tun, dass das sich keiner mehr antun will, weil das höhere Gehalt ist bloß Schmerzensgeld an solchen Stellen. Heute steht jede Führungskraft, und zwar egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft oder in der Kirche, Gemeinde, in freien Werken, vor ein und derselben Herausforderung. Da ist auf der einen Seite eine Welt im Wandel, ich habe es vorher im Interview erwähnt, in der es nicht mehr möglich ist, so weiterzumachen wie bisher. Das geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite sind Bürger, Mitarbeiter oder Kirchen- und Gemeindeglieder, die von ihrer Führung erwarten, dass bitte alles so bleibt, wie es ist, oder besser noch, dass alles wieder so wird wie früher. Führungskräfte haben heute überall mit einer sich wandelnden Wirklichkeit zu tun, die neue Wege und Veränderungen erfordert. Und sie haben es mit Menschen zu tun, die genau davor Angst haben und ihren Führungskräften mit Erwartungen begegnen, die diese nicht erfüllen können. Das ist so in unserer Gesellschaft, in unseren Volkskirchen, in unseren Gemeinden. Das ist auch in Diakonissenmutterhäusern, in Gemeinschaftsverbänden, in Ausbildungsstätten oder Missionswerken nicht anders. Wenn wir bei aller notwendigen kritischen Begleitung laufend Führungskräften das Vertrauen entziehen, werden wir diese Krisen nicht bewältigen können. Dann wird nur der Feind der Gemeinde Jesu siegen. Deshalb prüfen Sie bitte sehr gut, welcher Botschaft Sie Ihr Ohr schenken. Die Propaganda gegen Gott und seine Führungskräfte wird uns nicht in die Zukunft führen, die wir uns erhoffen. Die Jerusalemer haben offensichtlich sehr genau geprüft, welcher Botschaft sie vertrauen, und sie haben Hiskia ihr Vertrauen geschenkt zu ihrem eigenen Wohl. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Der Glaube lebt vom Blickwechsel. Der Glaube lebt vom Blickwechsel. Wozu Hiskia hier die Jerusalemer bewegen will und was das Geheimnis des Glaubens ist, das ist dieser geistliche Blickwechsel. Dieser Blickwechsel weg von unserer Angst und hin zu Gottes Verheißung ist immer und immer wieder die entscheidende Bewegung des Glaubens. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, verzagt nicht vor dem König von Assur. Bei uns ist als größer als bei dem. Bei uns, die haben nur einen menschlichen, einen fleischlichen Arm. Bei uns ist Gott der starke Retter und Helfer in aller Not. Unser Glaube bewegt sich immer zwischen diesen beiden Polen. Da ist die Angst in Anbetracht dessen, was wir sehen und hören. Da ist die Bedrohung durch eine Krise, die Bedrohung durch Probleme, die Angst vor kommenden Veränderungen. Und wenn die Angst unsere Blicke dominiert, dann wird unser Blick immer eng. Und wenn sich der Blick verengt, wird auch unser Herz eng, noch viel enger. Angst kommt vom lateinischen Wort angustiae, das heißt Beklemmung, Enge. Angst hat immer etwas mit Enge zu tun. Die Angst gewinnt ihre Energie von unserem konzentrierten Blick auf das, was uns Angst macht. Da wird dann sehr groß, das füllt uns dann ganz und gar aus, das bestimmt dann unser ganzes Denken und Fühlen, das, was Angst macht. Das Problem ist aber gar nicht das, was wir sehen, sondern das eigentliche Problem ist unser Sehen an sich. Unser Problem ist unsere Wahrnehmung, unsere verengte Sicht auf die Wirklichkeit. Das ist das Problem. Hiskia weitet hier mit seinem Wort seinen Leuten die Augen für eine größere Wirklichkeit, die sie im Moment nicht sehen können vor lauter Angst. Wir haben jemanden in unseren Reihen, der weit größer und mächtiger ist als sein Herib und sein ganzes Heer. Die haben fleischliche Arme, wir haben einen göttlichen Arm an unserer Seite. Das ist Blickwechsel. Das ist diese Bewegung weg von der Angst hin auf den, der größer ist. So ist auch in den Krisen unseres Lebens und dieser Welt, so ist es immer. Unser Problem ist nie das, was wir sehen. Nicht die Ereignisse, die unsere Nachrichten dominieren. Nicht die Statistiken, die uns den Mut nehmen. Nicht die klammen Finanzzahlen, die unsere Haushaltsberatungen so schwierig machen. Nicht die Röntgenbilder, die einen Tumor offenbaren. Unser Problem ist nicht das, was wir sehen, sondern unser Problem ist unser Sehen an sich. Konkret, dass wir den nicht sehen, der auf unserer Seite ist. Wenn wir aber nicht sehen, den nicht sehen, dann sehen wir nie die ganze Wirklichkeit, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt. Viele Probleme unseres Lebens hängen weniger mit den Schwierigkeiten zusammen, die wir sehen, sondern nur mit unserer Perspektive auf die Dinge. Und entsprechend erfahren wir Gottes Hilfe sehr oft gar nicht so, dass Gott die Umstände ändert, die uns Angst machen, sondern Gottes Hilfe geschieht oft so, dass er uns den Blick verändert auf das, was uns Angst macht. Und wir plötzlich lernen, eine Situation mit neuen, mit geistlichen Augen zu sehen. Die Situation ist gar nicht anders, aber wir können sie neu sehen lernen. Als ich vor einem Jahr mit meinem Herzinfarkt auf der Intensivstation lag, da verengte sich auch mein Blick. Natürlich, Angst, da geht einem manches durch den Kopf, was den Blick verengt. Aber es war dann auch bei mir so wie so oft. Gott ist mit mir einen Weg gegangen, der dann wieder den Blick geweitet hat. Mir eine neue Perspektive für ein Leben auch mit einem Herzinfarkt eröffnet hat. Dabei ignoriert der Glaube nie die Gegebenheiten dieser Welt. Mein erster Punkt dieser Predigt bleibt bestehen. Der Glaube tut auch das Vernünftige. Er betreibt keine Schönfärberei. Der Glaube nimmt schon wahr, was ist, aber der Glaube fixiert sich nicht auf diese Dinge. Der Glaube bleibt nicht beim Sichtbaren stehen. Der Glaube sucht immer die weitere, größere Perspektive Gottes. Die Wirklichkeit der Fernsehbilder, der Röntgenbilder, der Bilder der Statistiken, der Prognosen oder auch die Wirklichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse, das sind wichtige Dinge. Aber sie sind nicht die letzte Instanz. Das ist immer nur ein Teil der Wirklichkeit. Die Bibel spricht immer von zwei Wirklichkeiten, einer sichtbaren und einer unsichtbaren Wirklichkeit, einer irdischen und einer himmlischen Wirklichkeit. Und wir sehen immer zu kurz, wenn wir nur eine Wirklichkeit betrachten. Der Glaube erschöpft sich niemals in dem, was Menschen für möglich oder unmöglich halten. Und wenn unser Glaube sich darin erschöpft, dann ist er erschöpft. Dietrich Bonhoeffer hat einmal diese Zeilen geschrieben. Er schrieb, nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer erbärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nicht zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind. Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Wort auch die neutestamentliche Perspektive in den Blick genommen. Die hat ja noch mal eine größere Tiefenschärfe als diese wunderbare Geschichte von der Errettung Jerusalems von den Assyrern. Im Licht des Kreuzes von Golgatha, da wissen wir, dass solche Krisen ja auch anders ausgehen können als hier bei Hiskia und Sanherib, wo eine wunderbare Rettung passiert. Bei Dietrich Bonhoeffer ist diese Krise ja auch anders ausgegangen. Er starb am Ende den Märtyrertod. Und er schrieb diese Zeilen während der Hitler-Diktatur und während dem millionenfachen Sterben des Zweiten Weltkriegs, das ihm am Ende selber das Leben gekostet hat. Aber im Licht des Ostermorgens wissen wir auch, dass Gottes Heil größer ist als nur der Sieg in einer Schlacht, als nur die Überwindung eines Problems. Wir glauben an die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung der Toten, an das ewige Leben. Wir glauben an etwas viel, viel Größeres als nur an die Problemlösung in einer konkreten Krise. Das ist die Botschaft vom Ostermorgen. Das ist die Botschaft von Golgatha. Und wenn Jesus der Friede ist, der sein großes Fürchte dich nicht über unser Leben spricht, dann müssen wir uns noch nicht einmal vor den Kriegen und dem Terror dieser Welt fürchten. Dann ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat, in allen ihren schrecklichen Facetten. Und in seinem Glaubensbekenntnis aus der Zelle schrieb Bonhoeffer diese berühmten Zeilen: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden werden. Auch Bonhoeffer hatte Angst, die die Blicke eng werden lässt. Aber er hat in seinem Leiden auch diesen Blickwechsel erlebt, der ihn durchblicken ließ auf diese viel größere Wirklichkeit Gottes. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Seien Sie getrost und mutig, auch im neuen Jahr. Gott segne Sie. Amen.
Vielen Dank, Herr Dr. Göckle, dass Sie uns in so einen weiten Horizont mit hineingenommen haben. Und auch vielen Dank für Ihr persönliches Zeugnis. Das ist sehr mutmachend. Danke. Ja, und jetzt während der Predigt sind ja Sketchnotes entstanden. Katja, jetzt würde ich gerne dich auf die Bühne bitten. Wir sind jetzt ganz gespannt. Vielen Dank, dass du für uns gemalt und gezeichnet hast. Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz ein Satz, was sind denn überhaupt Sketchnotes? Ja.
Also Sketchnotes ist eigentlich eine visuelle Darstellung.
Okay. Sketchnotes ist eigentlich eine visuelle Darstellung von gesprochenem Wort, was einfach unterstützt, damit wir uns Dinge besser merken können. Daher kommt es, genau.
Und vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen mit hineinnehmen, ganz kurz in das, was du gedacht und gemalt hast.
Genau, also ich habe die Predigt, habe zugehört und habe verschiedene Dinge wahrgenommen. Die drei Punkte, mit denen uns Professor Dr. Göckle dadurch die Predigt geführt hat. Der Glaube tut auch das Vernünftige. Das ist, glaube ich, auch das, was man oft so außen vor lässt und man denkt, okay, ich muss nur vertrauen. Aber Gott hat uns ein gutes Gehirn geschenkt, das wir auch gern benutzen dürfen. Genau, und wie wichtig das auch ist, die Dinge zu prüfen, die wir einfach auch wahrnehmen und die an uns herangetreten werden oder herangetragen werden, dass es einfach wichtig ist, das wirklich auch mit Gott zusammen zu prüfen, was da wirklich dran ist. Und dann einfach auch den Blickwechsel von der eigenen Angst weg hin zu dem, der alles in seinen Händen hält. Und das ist das, was ich einfach mitgenommen habe und einfach auch nochmal das Lied von Bonhoeffer habe ich dann nochmal hier visuell dargestellt.
Vielen Dank, das ist wunderschön. Und dann ist auch das Kreuz und die Tür zum Vaterreich. Vielen herzlichen Dank. Das prägt sich mir tief ein und da können wir wirklich wesentliche Punkte aus der Predigt mitnehmen. Vielen Dank, Katja. Dr. Gäckle wird mit uns jetzt noch beten.
Vielleicht tut es gut, wenn wir dazu aufstehen zum Gebet. Gut, Herr, es gibt so vieles in diesen Tagen, was uns den Blick verengt, was uns Angst macht, was uns in die Enge treibt, was uns die Furcht in den Nacken treibt. Und dann stehst du da als der auferstandene Herr, der sagt, fürchtet euch nicht. Guter Herr, dass wir dieses Wort hören, das schenk in unseren Tagen, dass nicht die Furcht siegt, nicht die Angst, sondern dass das Vertrauen durchbricht. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Und dann bitten wir auch für alle Menschen, die Führung übernommen haben. Die Führungskräfte in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Kirche, in Gemeinde, in den vielen Werken, mach du sie stark. Und gib du ihnen Kraft zu dem Dienst, den sie tun. Und dann schenk auch Vertrauen in sie, dass wir als Gemeinde auch motivieren und nicht nur demontieren. Wir erbitten an diesem Tag deine Gegenwart, dein mutmachendes Wort. Sei du bei uns und geh mit uns in dieses Jahr, dass es ein gesegnetes Jahr ist. In deinem Namen. Amen.
Zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus seinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt, an deiner Hand kann ich fallen. Wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Lebensglück.
Bevor wir in die Mittagspause gehen, noch ein paar Hinweise. Sie haben gesehen, im Eingangsbereich gibt es einen Büchertisch. Wir empfehlen 3 Bücher. Einmal Der Hoffnungsmensch von Steffen Kern. Wir wollen alle in dieser Zeit Hoffnungsmenschen sein. Wie geht das? Und zur Jahreslosung das Lesebuch von Christoph Morgner, Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann noch zur aktuellen Situation das Israel-Projekt. Warum Israel für unseren persönlichen Glauben relevant ist. Und außerdem finden Sie am Büchertisch noch das vergünstigte Kartenset von Schwester Dorothee Jahn im Angebot. Wenn Sie einen Menschen suchen, mit dem Sie kurz reden wollen, den Sie was fragen wollen, mit dem Sie beten wollen, dann melden Sie sich an der Infostelle, am Infostand. In der Vorhalle gibt es ein Mittagessen. Hier im Saal sollte kein mitgebrachtes Proviant gegessen werden. Wir schenken Ihnen zur Erinnerung an diesen Vormittag ein Lesezeichen von Katja Reiter zur Erinnerung, dass Sie das mitnehmen können und immer wieder an die Worte und an die Botschaft von heute Vormittag denken. Und Sie bekommen es am Ausgang. Außerdem stehen am Ausgang auch unsere Spendenboxen. Danke, wenn Sie unsere Arbeit mit Ihrer Gabe unterstützen. Wenn Sie jetzt nach dem Vormittag schon wieder nach Hause wollen, wünschen wir Ihnen, dass Sie getrost und mutig Ihren Weg gehen. Das wird uns jetzt auch noch vom Chor zugesungen. Anschließend dürfen wir nach dem Segen auch noch ein Chorlied hören.
Segen, geh ihn mutig voran. Oh, oh. Geh mit Gottes Segen voran. Er kennt deinen Weg und er kennt auch dein Morgen. Er wird einzigartig täglich für dich sorgen. Er kennt deinen und er wird dich tragen, auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen, geh mit Gottes Segen. mutig voran. Oh, oh, oh. Geh mit Gottes Segen voran. Er wird deine wunden Punkte ganz behutsam heilen. Und er wird in jeder Not dir zur Hilfe eilen. Er kennt all die Stunden, wo du schier verzweifelst. Er zeigt seine Liebe, die du an ihm von dir kennt. Er steht auch noch dann zu dir, wenn alles um dich brennt. Er fühlt mit dir, wenn dich plötzlich all dein Blut verlässt. Seine Hand gibt immer, was du brauchst und hält dich.
Gehen Sie als gesegnete Menschen in diese Mittagspause. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.